بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter. Und zwar sagte Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah, wir waren ja stehen geblieben bei der Sache mit dem Ijma', und wenn zwei Ansichten da sind, dann ist das ein Konsens, dass man keine dritte Ansicht haben kann. Denn das bedeutet, die Gefährten, die Gelehrten, die Wissen haben, haben aus Koran und Sunna keine dritte Ansicht abgeleitet. Also kannst du es auch nicht machen. Er sagt, ebenso gilt dies für den Meinungsunterschied der Gelehrten in jeder Zeit. Eine neue Aussage nach der Festigung des Meinungsunterschieds wird gemäß diesem Prinzip zurückgewiesen. Bei aller Meinungsverschiedenheit, die es darin selbst gibt. Selbst wenn man dies als korrekt annimmt, folgt daraus nicht die Zurückweisung der Aussagen von Malik, al-Thawri, al-Awza'i, al-Layth und anderen Zeitgenossen Abu Hanifas, wenn sie ihm in einer Rechtsfrage widersprechen. Denn nach seiner eigenen Behauptung war die Rechtsschule noch nicht gefestigt. Vielmehr ergibt sich daraus nur, dass wenn die Gefährten in einer Rechtsfrage ein Urteil einstimmig festgelegt haben oder darüber auf zwei oder mehr Ansichten Meinungen hatten, danach niemand eine neue Aussage einführen darf. Also es geht nicht darum, dass man eine neue Aussage einführt, ja, wenn wir sagen, wir sollen dem Delil, dem Beleg folgen, sondern den vorhandenen. Ja, wenn es zwei Ansichten gibt, dann sagen wir, der Gelehrte soll bitteschön abwägen, welche der beiden schon bereits vorhandenen Aussagen richtiger ist. Wir sagen ja nicht, er finde eine dritte. Und deswegen, das ist sehr wichtig, egal wer etwas sagt, in den späteren Generationen heute oder so, immer die Frage, gab es jemals jemanden, der das sagt, was du gesagt hast? Dass jemand etwas erfindet und vor ihm hat das noch nie jemand gesagt, ist nicht erlaubt. Warum? Ja, weil die mangelnde Existenz dieser Ansicht, das ist ein Konsens, dass diese Ansicht Unfug ist, nicht möglich ist. Selbst wenn man dies als korrekt annimmt, das hatten wir. Vielmehr ergibt sich daraus nur, dass wenn die Gefährten in einer Rechtsfrage ein Urteil einstimmig festgelegt haben oder darüber auf zwei oder mehr Ansichten die Meinung hatten, danach niemand eine neue Aussage einführen darf. Dieses Prinzip stellt für den Nachahmer in vielen Rechtsfragen ein Problem dar. Dazu gehört die Frage der Festsetzung eines entsprechenden Ersatzes beim Töten von Wild im Zustand des Ihram. Denn dies ist ein Urteil, über das die Gefährten Einigkeit hatten, während die Auffassung, den Wert zu ersetzen, eine spätere Neuerung ist. Und dies ist die Ansicht von Abu Hanifa und Abu Yusuf im Gegensatz zu Muhammad, also Ibn Hassan al-Shaybani. Er sagt, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, so ist es und so weiter. Aber ihr habt den Aussagen der Sahabe widersprochen beim Hajj, bei der Pilgerfahrt. Wenn jemand jagt, das darf man nicht. Während des Ihram-Zustand, diesem Weihe-Zustand, darfst du nicht jagen. Wenn das jemand doch macht, muss er ein Tier opfern, das dem Tier, was du gejagt hast, entspricht. So. Wer entscheidet, welches Tier nun als Ersatz geopfert wird? Allah Jalla wa'ala sagt, diejenigen, die Ahnung haben. Ja. Und die Sahaba haben Ersatztiere ernannt. Oder genannt. Abu Hanifa rahimahullah sagt, man kann auch Geld zahlen. Das hat aber kein Sahabi gesagt. Also hat er hier eine Meinung eingeführt, die vorher noch nie existiert hat. Also sagt er, bitteschön, du sagst diese Regel, wenn es zwei Meinungen gibt, darf man keine dritte einführen. Aber bitteschön, Abu Hanifa hat es doch gemacht. Natürlich, wenn man kann dann ihn entschuldigen und sagen, okay, er dachte, das würde jetzt nicht dem widersprechen, was bereits festgesetzt wurde, weil, wie gesagt, es ist nicht leicht, einen Ijma' zu erforschen, einen Konsens zu erforschen. Das ist eine sehr schwierige Sache. Und deswegen sagen viele Gelehrte, Ijma' gibt es, wenn überhaupt, es gibt ihn. Aber wenn, dann nur in den ersten Generationen, nicht später. Weil wie willst du die ganze Welt erforschen, was die Gelehrten sagen. Ijma' bedeutet, alle sind sich einig, keiner hat dem widersprochen. Und deswegen gibt es Aussagen über Ahmad rahimahullah, in denen er sagt, es gibt kein Ijma'. Er meint damit also in den späteren Generationen. Aber zur Zeit der Sahabe, ja. Und deswegen, wenn ein Gelehrter dem Ijma' widerspricht, darf man ihn nicht sofort verunglimpfen, sondern dass man denkt, okay, er dachte, es ist noch kein Konsens. Auf jeden Fall. Und wie oft haben Abu Yusuf, Muhammad, Zufar, auch ein großer Hanafische Gelehrter, und andere Gefährten Abu Hanifas ihm in Rechtsfragen widersprochen. So viele, dass sie kaum zu zählen sind. Und wie oft sind sie von einer Ansicht zurückgekehrt, als ihnen der Beweis entgegen ihrer früheren Zustimmung klar wurde. Also das ist unser Beweis dafür, dass die großen Gelehrten schon immer seit jeher der richtigeren Ansicht gefolgt sind. Dieses sture, blinde Folgen gibt's bei den großen Gelehrten nicht. Das sind Fanatiker, die später gekommen sind, die gesagt haben, du darfst dem Madhab nicht widersprechen, egal wie viel Wissen du hast. Noch einmal zum Mitschreiben. Wir rufen nicht die Laien auf, selbstständig Urteile zu fällen oder zwischen Meinungen abzuwägen. Nein, wir reden darüber, dass die Gelehrten nicht blind folgen dürfen. Und dass du, Laie, einen Gelehrten suchen sollst, der eben nicht blind folgt. Abu Yusuf sagte, nachdem er von seiner Meinung über das Maß des Sa'a, Sa'a ist ein Maß, ein Volumenmaß, ja, nachdem er über das Maß Sa'a und über die Abgabe auf Gemüse, Zakat auf Gemüse und anderes zurückgekehrt war, er sagt, man hat ihn gefragt, warum hast du das getan? Also du hattest doch eine andere Meinung. Er sagte, wenn mein Gefährte gesehen hätte, was ich gesehen habe, wäre er zurückgekehrt, wie ich zurückgekehrt bin. Er sagte dies, weil er wusste, dass Abu Hanifa rahimahullah zum Beweis zurückkehrt, wenn er ihm klar wird. Er sah dann durch Imam Malik und so weiter, also durch die Malikiten damals, dass die Medinenser diesen Sa' hatten, dann sagt er, okay, alles klar, ihr habt den Sa' so, wie es beim Propheten war, alayhi salatu wassalam, also ist das dieses Volumenmaß. Also ist er zurückgekehrt, als er die Überlieferung oder eben die Medinenser gesehen hat, die es überliefert. Die hatten ihre Sa', ihre Behälter von Generation zu Generation weitergegeben, diese Behälter, diese Eimer, wo sie eben gewogen haben oder also Volumenmaß gemessen haben. Und wer meint, dass Abu Hanifa oder ein anderer der Imame der Muslime absichtlich einem authentischen Hadith widerspricht oder dass er, wenn er nach Analogie urteilt und ihm danach ein Text, also Offenbarungstext, klar wird, nicht zu diesem zurückkehrt, der irrt sich über sie. Vielmehr würde er, wenn ihm der Fehler dieser Analogie klar wird, zu dem zurückkehren, was richtiger ist. Selbst wenn kein Text vorhanden wäre, wie erst recht, wenn ihm ein Text klar wird. Wenn dies also für die Gefährten Abu Hanifas zulässig ist, wie sollte es dann für andere nicht zulässig sein? Also wenn die Schüler von Abu Hanifa, rahimahullah, dem Imam Abu Hanifa widersprechen dürfen, warum dürfen die anderen es nicht? Die Rückkehr zur Wahrheit ist besser als das Verharren im Falschen. Seine Aussage, nächstes Zitat, Abu Hanifa übte Ijtihad vor der Festigung der Rechtsschulen aus und traf damit seinen Platz bis zum Ende, also und so weiter, sagt Ibn Abi Layth. Diese Aussage verpflichtet weder dazu, allein Abu Hanifa zu folgen, noch folgt daraus, dass Ijtihad in einer Rechtsfrage, zu der keine Aussage der Salaf bekannt ist, unzulässig wäre. Ebenso folgt daraus nicht, dass jemand, dem die Überlegenheit einer bestimmten Ansicht klar wird, dieser nicht folgen darf, außer wenn sie mit der Aussage Abu Hanifas übereinstimmt. Wer dieses bestreitet, ist rechthaberisch. Und was er Abu Bakr al-Razi zuschreibt, nämlich dass der Ijtihad nach Abu Hanifa nicht mehr zu berücksichtigen sei, ist eine haltlose Aussage. Denn sie ist eine bloße Behauptung, wie sie auch andere Fanatiker aufgestellt haben. Also dass man sagt, ab dem Gelehrten darf niemand mehr widersprechen. Also diese Aussage, die stimmt nicht. Sie haben Meinungsunterschiede darüber, wann das Tor des Ijtihad geschlossen worden sei. Also es gibt tatsächlich Menschen und eine Generation, ja, eine, man redet über die finstere, das finster, die finstere Zeit des Verharrens, Al-Jumud. Ja, also man hat nicht mehr selbst geforscht und geguckt, was die richtigen Beweise sind. Kopieren, einfügen, kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. Die sagten, das Tor des Ijtihad ist geschlossen. Das war's. Keiner darf mehr Ijtihad machen. Sie haben Meinungsunterschiede darüber, wann das Tor des Ijtihad geschlossen worden sei, ohne dass Allah dafür eine Grundlage herabgesandt hat. Einige sagen nach dem 2. Jahrhundert der Hijra, andere nach Schafi'i, andere nach Al-Awza'i und Sufyan. Nach ihrer Auffassung wäre die Erde frei von jemandem geblieben, der für Allah mit einem Beweis einsteht. Und es gebe niemanden mehr, der mit Wissen spricht oder im Buch Allahs und der Sunna seines Gesandten nach Urteilen sucht, um daraus abzuleiten. Es ist ja genauso wie diese Fanatiker, die sagen, wir müssen die Bücher der Salaf lesen. Ja, okay, sehr schön, super Idee. Aber mit welchem Verständnis? Wer interpretiert mir das? Ibn Taymiyyah? Nein, nein, der ist später gekommen. Tayyib ibn al-Qayyim, al-Dhahabi, irgendjemand anderes, heute Ibn Baz, Ibn Uthaymin, nein, 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 zurück zu Imam Ahmed, zurück zu As-Salaf, ist ja schön und gut, komm, los geht's, zurück. Aber wer erklärt mir das Buch? Abu Telegram erklärt dir das dann zum Beispiel. Irgendein Fanatiker, ja, aber Sekunde mal, warum soll ich nicht Ibn Taymiyyah? Nein, Ibn Taymiyyah, der ist später gekommen. Und wann bist du gekommen? Du bist doch hier. Lebst du heute oder lebst du vor 1400 Jahren? Ja, diese Leute, aber subhanallah, was wirklich verwunderlich ist, das müssen mal Psychologen erforschen, wie Menschen da reinfallen können. Also das verstehe ich nicht. Ja, jemand sagt dir, guck mal, wir müssen zurück zu den Büchern der Salaf. Das hört sich toll an. Wir lesen jetzt das Buch von Imam Ahmed ibn Hanbal oder Abdullah ibn al-Imam Ahmed oder ist Ibn Battah, ist ja egal, was für ein Buch. Okay, sehr schön. Okay, mit welchem Verständnis? Ist doch klar. Aha, das haben die Khawarij auch gesagt über den Koran. Und deswegen sagen die, ja, die sagen, diese Bücher der Salaf sind Hieroglyphen. Ja, für dich und mich sind das Hieroglyphen. Wir brauchen Gelehrte. Das heißt, 1000 Jahre lang gab es keine Gelehrte für die. Nach dem 3. Jahrhundert, sagen wir mal, alle, es gibt keine Gelehrte mehr. Al-Dhahabi, egal wer, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, heute, gibt keine Gelehrte mehr. Wie verstehe ich dann diese Werke? Nach meinem, ich sag dir, ich, ja, Influencer, sag dir, was Imam Ahmed gemeint hat. Wer hat mehr Ahnung über die Aussagen der Salaf? Du oder Ibn Taymiyyah? Wer hat mehr Ahnung? Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir. Al-Dhahabi, sind viele Gelehrte und sind nicht die einzigen Gelehrten. Aber nein, diese Masche, komm, wir gehen zu den Büchern der Salaf, ist nur, damit er dir am Ende seine fanatischen Ansichten erklärt. Und das sind die Leute, die fanatisch sind dann im Takfir, im Tabdir und so weiter und widersprechen dann diesen Gelehrten. Also, genauso wie bei den Rechtsschulen, die gleiche Masche. Es gibt keine Gelehrten mehr, es gibt keine, keiner kann nicht die Herd machen, das war's. Alle sind blöd, die sind zu dumm, die können nichts mehr. Alle, 1000 Jahre gab's keine Gelehrten. Deswegen musst du zurück. Aber diese späteren Generationen, Nabi alaihissalatu wassalam sagt, alle 100 Jahre kommt jemand, durch den Allah die Religion auffrischt. Sind die unintelligent, diese Leute? Stattdessen würde niemand urteilen, Sekunde, genau, stattdessen würde niemand urteilen oder Fatwa geben, außer indem er es der Aussage dessen vorlegt, dem er folgt. Stimmt es damit überein, urteilt er danach. Andernfalls weist er es zurück. Diese Aussagen sind, wie du siehst, äußerst verderblich. Und ein Reden über Allah ohne Wissen. Außerdem treten neue Ereignisse fortlaufend auf. Wenn ein neuer Fall eintritt, für den kein Text vorhanden ist, ist Ijtihad unumgänglich. Und wenn es sich um eine Frage handelt, in der unter den Salaf Meinungsverschiedenheit besteht, ist ebenfalls Ijtihad notwendig. Ijtihad, also Forschung, Überlegung. um herauszufinden, welche Ansicht dem Beweis aus dem Buch und der Sunna am nächsten kommt. Wenn es sich jedoch um eine Frage mit Einigkeit handelt, Konsens, ist Ijtihad darin nicht zulässig. Und das gilt gleichermaßen zur Zeit Abu Hanifas und danach. Wer etwas anderes sagt, ist ein Anhänger von Neigung und Parteilichkeit. Wir bitten Allah um Sicherheit und Wohlergehen. Allahumma amin. Dann sagt er, der Autor, und das Befolgen des Vorzüglicheren ist besser bis zum Ende. Ibn Abi al-Aziz sagt, selbst wenn dies zutreffen sollte, folgt daraus, dass man Abu Hanifa nicht in dem nachahmen dürfte, worin ihm Shuraih, Sa'id ibn al-Musayyib, Al-Qasim ibn Muhammad und Kharija ibn Zayd widersprochen haben. Ganz zu schweigen von den Gelehrten, von den Gefährten, radiallahu anhu. Also die sind ja vor ihm. Der Nachahmer jedoch, wenn bei ihm die Aussage Abu Hanifas und die Aussage eines von diesen aufeinandertreffen, ja selbst wenn der Aussage Abu Hanifas ein authentischer Hadith entgegensteht, nimmt er nur die Aussage Abu Hanifas und sagt, Abu Hanifa wusste davon und wäre dieser Hadith nicht aufgehoben, hätte Abu Hanifa ihm nicht widersprochen. Das ist einer der meist erwähnten Sätze. Du sagst ihm, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sagt aber Imam Ahmad sagt was anderes. Aber Imam Malik sagt was anderes. Aber guck mal, dieser Hadith. Imam Malik kannte den Hadith bestimmt. Und es gibt bestimmt einen anderen Hadith, der diesen Hadith aufhebt. Wo ist dieser Hadith? Ja gut, den kennen wir nicht. Aber Imam Malik muss, es geht doch nicht anders. Diese Masche, dieser Hadith ist bestimmt aufgehoben. Man sucht. Das erwähnen sie sehr oft. Warum? Weil Malik sagte, weil Abu Hanifa sagte, weil Shafi'i sagte, weil Ahmad rahimahumullah sagte. Was sagt Ibn Abi al-Izz? Und sagt, dieser Nachahmer, dieser Fanatiker, Abu Hanifa wusste von diesem Hadith und wäre dieser Hadith nicht aufgehoben, hätte Abu Hanifa ihm nicht widersprochen. Wie gesagt, das sagen sie querbeet durch alle Rechtsschulen, die Fanatiker. Und wenn er Kenntnis über verschiedene Auslegungsmöglichkeiten hat, beginnt er, diesen Hadith auszulegen. Also entweder er sagt, gut, also den kann man jetzt nicht uminterpretieren, diesen Hadith, dass er unserem Madhhab passt. Also gilt dieser Hadith nicht mehr. Der ist authentisch? Ja, ist authentisch, habe nichts gesagt. Aber der wurde aufgehoben. Khair inshallah. Wie wurde er aufgehoben? Das wissen wir nicht. Wir haben jetzt keinen Beleg, warum er aufgehoben wurde. Aber wenn Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Al-Auza'i, ist ja egal wer, dem widerspricht, dann muss er irgendwie aufgehoben worden sein. Wo ist der Beleg? Wo ist der Beleg dafür? Gibt's nicht. Muss so sein. Unser Imam macht keine Fehler. Er sagt, und wenn er Kenntnis über verschiedene Auslegungsmöglichkeiten hat, beginnt er diesen Hadith auszulegen und zu verdrehen, soweit er kann. Wenn der Hadith jedoch mit der Aussage Abu Hanifas übereinstimmt, sagt er, das ist ein Beweis für uns und nimmt diesen Hadith dann unterstützend, nicht als eigentliche Grundlage. So gehören wir Allah und zu ihm kehren wir zurück. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Der Hadith belegt, dass Abu Hanifa richtig liegt. Nicht, also man will die Abu Hanifa als Quelle nehmen. Also der Hadith ist nebensächlich. Nicht, dass Abu Hanifa richtig ist, weil der Hadith da ist. Nein. Also noch einmal. Er sagt, das ist ein Beweis für uns und nimmt diesen Hadith dann unterstützend, nicht als eigentliche Grundlage. Meine Quelle ist nicht Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meine Quelle ist Qala al-Imam Malik. So gehören wir Allah und zu ihm kehren wir zurück. Dabei ist ohnehin nicht bekannt, wer der Vorzüglichste unter den vier Imamen ist. Das weiß nur Allah. Er weiß am besten, wer gottesfürchtiger ist. Die Kenntnis darüber, welche Aussage stärker ist, ist leichter als die Kenntnis darüber, welcher der beiden Imame vorzüglicher ist. Dass du guckst, welcher Imam hat die richtigere Argumentation, ist viel einfacher, als dass du sagst, der ist wissender als der. Wie willst du das erforschen? Der ist wissender als der. Dabei ist es ohnehin nicht bekannt, wer der Vorzüglichste unter den vier Imamen ist. Das weiß nur Allah. Er weiß am besten, wer Gottesfürchtiger ist. Die Kenntnis darüber, welche Aussage stärker ist, ist leichter als die Kenntnis darüber, welcher der beiden Imame vorzüglicher ist. Denn für die Rechtsurteile gibt es Beweise aus Koran, der Sunna, dem Konsens und dem der Ableitung, also Analogie. Und darüber haben die Gefährten, die Tabi'un, ihre Nachfolger, die Imame und die Rechtsgelehrten bis heute gesprochen. Was jedoch die Bevorzugung einer Person gegenüber einer anderen unter den Gelehrten betrifft, so gibt es dafür weder einen Textbeweis noch einen Konsens. Die meisten, die sich damit beschäftigen, sprechen darüber aus Neigung und Parteilichkeit. Und hat etwa einer der Nachahmer einen der vier Imame deshalb nachgeahmt, weil ihm klar geworden ist, dass er besser ist als die anderen? Ich halte das nicht für den Fall. Vielmehr deshalb, weil sein Vater oder sein Vormund oder sein Freund ihn mit einem Buch dieser Rechtsschule beschäftigt hat oder ihm geraten hat, sich damit zu befassen, sodass er ihn darin nachahmte. Dieser Fanatiker jetzt, warum folgst du Abu Hanifa, Ahmed, Shafi'i, Malik, warum folgst du ihm? Weil du Forschungen angestellt hast und am Ende deine Forschungsergebnisse, deine Doktorarbeit war, wer war der Beste und deswegen folgst du ihm? Nein, du lebst in einem malikitischen Land, also bist du Malikite. Du lebst in einem hanafitischen Land, also bist du Hanafite. Deine Neigung, du hast gehört, Imam Ahmed hat 1 Million Hadith, also folge ich ihm. Ist das Wissenschaft? Du folgst ihnen nicht aufgrund von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen, sondern aus Neigung. Und es ist ja nicht haram, ihnen zu folgen. Noch einmal, es ist haram, fanatisch zu sein. Oft treibt ihn auch das Streben nach einer Stellung, einem Amt oder Ähnlichem dazu. Danach führt ihn seine Neigung dazu, sich ausschließlich für diese Rechtsschule einzusetzen und alle Aussagen dieses Imams zu übernehmen, selbst wenn ihm in manchen Rechtsfragen der Beweis entgegensteht, obwohl er weiß, dass der Mujtahid richtig liegen und sich irren kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O Dawud, wir haben dich zu einem Statthalter auf der Erde gemacht, so richte zwischen den Menschen in Wahrheit und folge nicht der Neigung, damit sie dich nicht vom Weg Allahs abirren lässt. Wir sagen jedoch nicht, Achtung, noch einmal hier, wir sagen jedoch nicht, dass es für einzelne Laien nicht erlaubt sei, diesen Imamen ihresgleichen zu folgen, oder dass jeder Laie verpflichtet sei, in ihren betreffenden Fragen selbst Ijtihad zu betreiben. Das ist eine schwache Ansicht, die einige Vertreter der Kalam-Wissenschaft vertreten haben, während die Mehrheit der Imame und der Gemeinschaft dem widerspricht. Dies ist falsch, denn die meisten Laien sind nicht in der Lage, in jeder einzelnen Rechtsfrage die Beweisführung zu erkennen. Diese bekannten Imame besaßen ein Maß an Ijtihad in der Kenntnis der Urteile und in der Darlegung der Religion für die Menschen, durch das Allah sie vor anderen ausgezeichnet hat. Also noch einmal, es geht nicht um Laien. Du, was ist meine Aufgabe? Ich habe eine Frage. Frage die Leute des Wissens. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Aber wie suche ich ihn aus? Das ist das, was wir lernen müssen. Erstens, richtige Aqida. Zweitens, nicht fanatisch. Diese zwei Eigenschaften. Er muss eine richtige Aqida haben. Denn Bid'ah und Irreleitungen werden in Fiqh-Fragen mit einbezogen. Du lernst ein Fiqh-Buch und dieser Lehrer sagt dir, das ist nicht Bid'ah, die Leute sagen Bid'ah, aber das ist erlaubt und so weiter und so fort. Du lernst ein Fiqh-Buch, ja, aber das ist die Aqida, unsere Aqida und so weiter und so fort, obwohl es nicht die Aqida der Sahaba ist. Und deswegen, egal was du lernst, Arabisch, Sira, Tazkiyah, ist egal was, lerne es bei einem Lehrer, dessen Aqida klar ist. Woher will ich wissen, dass seine Aqida klar ist? Dass er genug geschrieben hat über die Aqida. Wir reden hier über Großgelehrte. Ja, ich kann nicht beim Großgelehrten sitzen. Ich höre nur dich und deinesgleichen. Ja, inna Allah wa inna ilahi raji'un. Möge Allah dir erlauben, dass du nicht mir hören musst. Ja, würde ich mich aufreuen, ja, dass du direkt von den Großgelehrten lernen kannst. Aber subhanallah, ja, wir sind erste Hilfe, leisten erste Hilfe. Wir sind nicht die Ärzte. Aber dieser Prediger, der soll dir sagen, qala und dann kommt ein Großgelehrter. Darum, wir übersetzen nur, wenn der Prediger den Gelehrten spielt, sofort weg. Wenn der Prediger den Gelehrten spielt, meine Meinung, also ich denke, also nach dem, was ich gelesen habe, also nachdem ich, wer hat dich bestätigt von den Großgelehrten, dass ich deine Ableitungen und Forschungsergebnissen hören soll? Sag mir ein Großgelehrter, der sagt, dieser Prediger in Deutschland, Jazallahu khairan, und ich kenne ihn so gut, Allahumma barik, und das Mashallah, der, hast du das? Hast du nicht? Also Ruhe. Du bist ein Übersetzer. Wir sind Übersetzer und mehr nicht. Das heißt, du musst von diesem Prediger, Influencer, wie du ihn auch nennen willst, heraushören, welche Großgelehrte nimmt er. Punkt, aus, Ende, Schluss. Er ist nur die Brücke zum Großgelehrten. Er sagt, und wer meint, er könne die Urteile aus dem Buch und der Sunna erkennen, ohne die Aussagen dieser Imame und ihresgleichen zu kennen, der irrt und begeht einen Fehler. Ja, es geht nicht. Wir brauchen diese Imame. Ohne ihre Ableitungen, ohne ihre Erklärungen kannst du den Islam nicht verstehen. Aber, das heißt nicht, dass sie unfehlbar sind. Doch die Wahrheit ist nicht auf einen von ihnen beschränkt und der Fehler nicht ausschließlich bei den anderen, so dass es verpflichtend wäre, gerade ihm zu folgen und nicht anderen, wie es aus dem ersichtlich ist, wozu der Scheich in dieser Abhandlung aufruft, sagt Ibn Abi Layth. Und dazu gehört seine Aussage, wieder der Autor jetzt, die dritte Untersuchung betrifft die Stärke seines Ijtihad. Abu Hanifa rahimahullah hat für das Urteil einer Rechtsfrage nicht mit etwas anderem als dem Buch argumentiert, solange die Beweisführung mit dem Buch, also Koran, möglich war. Und Widerspruch und Meinungsverschiedenheit sind nicht verborgen. Allah sagt, denken Sie denn nicht über den Koran nach, wenn er von jemand anderem als Allah wäre, würden Sie darin viele Widersprüche finden. Ibn Abi Layth sagt, schau auf die Schwäche dieser Formulierung, also dieser Argumentation. Ihre Vermischung und ihre Fehlerhaftigkeit. Seine Absicht ist, dass er mit dem Koran argumentiert, dann mit der Sunna, dann mit dem Konsens und dann mit der Analogie. Diese Beschreibung, die er dem Imam Abu Hanifa zuschreibt, ist ohne Zweifel richtig für den Unvoreingenommenen. Doch daraus folgt nicht, dass andere Imame nicht ebenfalls diese Eigenschaften besitzen. Keiner von ihnen wurde zu einem Imam der Muslime mit anerkanntem Ansehen in der Gemeinschaft, außer weil er diese Eigenschaften besaß. Das ist ja nicht der einzige Imam, der nach Koran und Sunna und Ijma und so weiter geht. Jedoch ist keiner von ihnen frei davon, dass ihm manche Texte unbekannt blieben oder ihm die richtige Ableitung daraus verborgen war oder ihm ein Text zum Zeitpunkt seiner Fatwa nicht vorlag, sodass er ihm widersprach. Denn jeder von ihnen ist ein Mensch und vergisst, wie Menschen vergessen. Daraus entsteht der Fehler im Ijtihad. Und daraus ergeben sich die Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, rahimahumullah. Daraus folgt, dass man ihre Aussagen in dem nimmt, worin sie übereinstimmen, und das, worin sie Meinungsverschiedenheit haben, prüft. Was dem Beweis aus Koran und Sunna am nächsten kommt, ist das, was zu befolgen ist. Wer jedoch nicht befähigt ist, die Beweise der beiden Ansichten zu prüfen, der soll schweigen und die Menschen vor seinem Schaden bewahren. Wenn er aber beide Ansichten betrachtet und ihm keine von beiden als stärker erscheint, dann ist es ihm in diesem Fall erlaubt, einer von beiden zu folgen, und die Aussage des einen ist dann nicht vorrangiger als die des anderen, und Allah leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Also es kann sein, dass ein Imam, ein Gelehrter, nicht zu einem Schluss kommt. Er sagt, der hat Argumente, der hat Argumente. Bei mir sind sie gleich im Gleichgewicht. Ich komme nicht zu einem Urteil, wer mehr Recht hat. Dann gilt, bitteschön, such dir eine der beiden Meinungen aus. Darf ich das also machen? Ich gucke in Social Media und TikTok und suche noch einmal, wir reden nicht über die Laien. Nicht der Laie sagt, was sagt der und was sagt der? Hört sich gut an, hört sich, ich weiß nicht was, okay, dann mache ich, was ich will. Nein, es geht darum, der Gelehrte, der Forscher, der Wissenschaftler, der forscht und forscht und forscht und am Ende sagt er also 50-50. Ich weiß nicht, welche Meinung richtiger ist. Ich enthalte mich. Die Gelehrten, du Ich, wir Laien, sucht ihr einen Gelehrten aus, richtige Aqida, nicht fanatisch, geht nach Koran und Sunna, folge ihm. Punkt, aus, Ende, Schluss. Und sagt nicht den Leuten, wer nicht meinem Imam folgt, ist in die Irre gegangen. Nein. Sondern erlaube den anderen, andere anerkannte Gelehrte zu folgen. Und kritisiere nicht die anderen, wenn sie andere Meinungen haben. Von anerkannten Gelehrten. Dann sagt er die Aussage, und er hat sich nicht auf ein Hadith gestützt, außer wenn seine Authentizität in Wortlaut und Bedeutung bei ihm feststand. Und er war ein Imam, der die Grundlagen des Hadith umfasste. Ibn Abi Layth sagt, auch wenn seine Formulierung mangelhaft ist, so ist auch seine Bedeutung zu hinterfragen. Denn es ist nicht erforderlich, dass die Authentizität eines Hadith vollständig feststeht, damit er als Beweis verwendet werden kann. Vielmehr ist es zulässig, sich auf ein Hadith zu stützen, der die Möglichkeit der Authentizität aufweist, sofern kein entgegenstehender Beweis vorhanden ist, wie erst recht bei einem Hadith, dessen Authentizität überwiegend wahrscheinlich ist, auch wenn sie nicht endgültig feststeht. Also, Nummer 1. Nur weil du weißt, dass der Hadith authentisch ist, heißt es nicht, dass du richtig abgeleitet hast. Wenn ein Imam sagt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und dieser Hadith ist authentisch, heißt das, der hat auf jeden Fall recht? Nee, nee, er kann ihn missverstanden haben. Imam, und der versteht ihn falsch. Ja, weil es noch andere Ayat, Ahadith gibt, die hat er nicht mitbekommen, deswegen hat er es missverstanden. Dieser Hadith wurde abrogiert, kann ja wirklich sein. Und er hat es nicht mitbekommen. Das heißt also, nur weil ein Imam einen Hadith erwähnt, heißt noch nicht, sein abgeleitetes Urteil muss 100%, 1000% stimmen. Nee, nee. Zweitens, ein Urteil muss nicht falsch sein, nur weil der Hadith nicht die stärkste Stufe der Authentizität hat. Es muss nicht die stärkste Stufe haben. Natürlich, wenn wir ein Hadith haben, der ist Hasan, und ein Hadith haben, der ist Sahih, Hasan ist authentisch, aber Sahih ist noch authentischer, dann ist ja klar, wir nehmen Sahih. Erstens, wir versuchen sie in Einklang zu bringen. Geht nicht. Dann sagen wir, okay, dann müssen wir abwägen. Haben wir historisch eine Einbettung, dass ich weiß, der kommt vor dem? Nee, habe ich nicht. Okay, dann Sahih vor Hasan. Aber wenn ich jetzt keinen Sahih-Hadith habe, ich habe nur einen Hasan-Hadith, kann ich ihn nicht als Beweis nehmen? Doch, doch. Das heißt also, es muss nicht das Authentischste sein. Wann muss ich das berücksichtigen? Ja, wenn gut gegenüber noch besser. Ja, dann folge dem noch besser. Seine Aussage, es wurde von Yahya ibn Nasr, rahimahullah, überliefert, dass er sagt, ich hörte Abu Hanifa, rahimahullah, sagen, bei mir sind Kisten voller Hadithe, von denen ich nur wenig herausgegeben habe. Gemeint ist, das, was frei von Aufhebung und Widerspruch ist. Aufhebung wurde abrogiert, man sucht durch andere Ayat, dieses Urteil gilt nicht mehr, oder Widerspruch, also Schwäche, es widerspricht den authentischen. Und es wird von Abu Yusuf überliefert, dass er sagt, ich bewahre 20.000 aufgehobene Hadith. 20.000 Hadith, die sind mansuch, galten eine bestimmte Zeit, dann wurden sie aufgehoben. Natürlich gibt es an-nasikh und mansuch. Allah sagt, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Was wir an Ayat aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, das werden wir ersetzen mit gleichem oder mit besserem oder gleichem. Das gibt es. Aber, wie er gleich erwähnt, 20.000 aufgehobene Hadithe. Also er sagt, der Autor, ja, Abu Yusuf, al-Qadi, der Richter, der Schüler von Abu Hanifa, sagt, ich habe 20.000 aufgehobene Hadithe und sie müssen notwendigerweise aufhebende Gegenstücke haben. Also es muss irgendwo einen Hadith geben, der diese Hadith aufgehoben hat. Wo ist da die Gerechtigkeit dessen, der meint, dass Abu Hanifa und seine Gefährten nicht erreicht hätten, was al-Bukhari in seinem Sahih überliefert hat? Also er sagt, ihr sagt, Abu Hanifa hat die Hadithe nicht mitbekommen. Das kann ja gar nicht sein. Ist das etwas anderes als Abweichung und falscher Fanatismus, sagt der Autor, ja? Wir suchen Zuflucht bei Allah davor. Ibn Abi Layth sagt, es ist nicht korrekt, diese Aussage den beiden Imamen Abu Hanif und Abu Yusuf zuzuschreiben. Was er von Abu Hanifa berichtet hat, wurde zwar von Bukhari im Musnad Abi Hanifa sinngemäß erwähnt, jedoch sind seine Überlieferer schwach und Yahya ibn Nasr, von dem dies stammt, ist schwach. Abu Zur'a sagt über ihn, er ist nichts. Außerdem wurden die Hadithe insgesamt, sowohl die aufhebenden als auch die aufgehobenen, zur Zeit von Abu Hanifa nicht vollständig gesammelt. Zur damaligen Zeit gab es keine endgültigen Sammlungen der aufgehobenen Hadithe. Die Gelehrten des Hadith reisten zu seiner Zeit und danach, um sie zu sammeln, bis sie schließlich zusammengetragen und niedergeschrieben wurden. Der Musnad des Imam Abu Hanifa, das Al-Bukhari zusammengestellt hat, ist vorhanden. Wir haben es zusammen mit einer Anzahl weiterer Hadithwerke überliefert bekommen. Abu Ibn Abil Izz al-Hanafi sagt, ich habe eine Ijaza, ein Sanad zu diesem Werk. Ich habe das gelernt, dieses Werk. Dieser Musnad von Imam Ahmad ist jedoch ohne Zweifel um ein Vielfaches größer. Ebenso Muwatta, Hadithbuch von Imam Malik und auch Musnad von Shafi'i. Musnad sind Hadith-Sammlungen. Ja? Auch andere Hadith-Gelehrte verfassten zahlreiche Werke in Form von Sunan und Musnad-Sammlungen. Sunan, ein Sunna-Buch, also wie Sunan al-Tirmidhi und so weiter, das ist ein Hadith-Werk, aufgebaut nach Kapiteln des Fiqh. Da steht nicht alles, was der Prophet sagte, alayhi salatu wasalam, an Themen, sondern extra Themen, mehr zum Fiqh und was dazugehört. Al-Musnad ist ein Hadith, eine Hadith-Sammlung, alphabetisch geordnet nach den Namen der Überlieferer. Alle mit Alif, dann alle mit Ba, dann alle mit Ta, dann alle mit Tha. Was hat Abu Huraira überliefert? Alle Hadith, egal was für ein Thema. Also nicht nach Themen geordnet, sondern nach Überlieferer geordnet. Das ist ein Musnad. Dann haben wir die Sunan. Und dann haben wir die Sahih-Werke. Al-Jami', Al-Jami', also der alles Sammelnde. Da geht's Aqida, Fiqh, Tafsir, Sira, egal was. Wie? Sahih, Muslim. Al-Jami'u, Al-Sahih. Das sind also die verschiedenen Buchformen der Hadith-Sammlungen. Also er sagt, auch andere Hadith-Gelehrte verfassten zahlreiche Werke in Form von Sunan- und Musnad-Sammlungen. Keiner von ihnen verpflichtete sich jedoch dazu, ausschließlich authentische Hadithe zu sammeln, wie es bei die beiden Imame Bukhari und Muslim rahimahumallah taten. Auch wenn andere ebenfalls authentische Hadithe gesammelt haben, so sind die beiden Sahih-Werke von Bukhari und Muslim die authentischsten zusammengestellten Bücher. Dies ist die Ansicht der Imame des Islam. Einige formulierten es so, nach dem Koran gibt es kein authentischeres Buch als das von Muslim und Al-Bukhari. Die Mehrheit ist jedoch der Ansicht, dass Al-Bukhari authentischer ist als Muslim. Und sie sind sich einig, dass Al-Bukhari bedeutender ist und mehr Kenntnis in der Hadith-Wissenschaft besitzt. Heißt das, Muslim hat keine Ahnung? Junge, wir reden hier über zwei Riesenprofessoren. Der eine hat den Nobelpreis bekommen, der andere nicht. Das heißt ja nicht, dass der andere kein Professor ist, kein Wissenschaftler ist. Es geht hier wirklich um die höchsten Stufen der Wissenschaft. Da ist aber, subhanallah, Imam Al-Bukhari ein Tick besser. Aber Imam Muslim ist ein Riesengelehrter. Wer Muslim vorzieht, tut dies nur wegen seiner Zusammenstellung der verschiedenen Wortlaute eines Hadith an einer Stelle, was für denjenigen einfacher ist, der die Varianten eines Hadith sammeln möchte. Also, die Maghrebaner, ja, also die Gelehrten des Maghreb, also Marokko, Algerien, Mauretanien, Libyen, diese Tunesien, die bevorzugen Sahih Muslim. Also wenn, was heißt bevorzugen? Beim Lernen, beim Studieren. Die sagen, es ist besser, Sahih Muslim zu studieren. Wie wär's mit beidem? Jackpot. Aber wenn du jetzt sagst, entweder oder, sagen sie dir, dann lerne Muslim. Warum denn? Ist er authentischer? Nee, er ist geordneter. Er erwähnt dir alle Wortlaute an einer Stelle. Systematischer in dieser Hinsicht. Imam Bukhari ist authentischer, ist auch fiqh-technischer besser, weil er die Überschriften so schreibt, dass du sofort die Lehre daraus hast. Ja? Also die Überschrift ist die Lehre, die Essenz aus diesem Hadith. Das ist Geschmackssache. Der eine mag so, der andere mag so. Ja? Sie sagten, Al-Bukhari unterlief kein Fehler, ohne dass er die richtige Version deutlich gemacht hätte. Denn es war seine Gewohnheit, wenn ein Überlieferer sich in einem Wortlaut irrte, die anderen Überlieferungen zu erwähnen, in denen das Richtige enthalten ist, wie im Hadith von Abu Huraira radiallahu an, es wird weiterhin in das Feuer geworfen und es sagt, gibt es noch mehr, bis der Herr der Macht seinen Fuß hineinsetzt. Dann sagt es, genug, genug, und ein Teil zieht sich zum anderen zusammen. Was aber das Paradies betrifft, so bleibt darin noch Platz. Und Allah erschafft dafür Geschöpfe, die er im übrigen Platz des Paradieses wohnen lässt. Also, nachdem alle Menschen im Paradies waren, ist so viel Platz im Paradies noch, dass Allah noch Geschöpfe erschafft. Subhanallah. So ist es in den meisten Überlieferungen. In einigen Überlieferungswegen kam jedoch ein Fehler vor, in dem gesagt wurde, was aber das Feuer betrifft, so bleibt darin noch Platz. Wo bleibt Platz? Im Paradies. Aber hier gibt es ein Wortlaut, im Feuer bleibt Platz. Al-Bukhari überlieferte es an anderen Stellen korrekt, um den Fehler dieses Überlieferers aufzuzeigen. Im Gegensatz zu Muslim, bei dem in einigen wenigen Hadithen Fehler vorkamen, die von den Hadith-Kritikern beanstandet wurden. Also Ibn Abi al-Aziz holt jetzt aus. Ja? Er redet erst einmal grundsätzlich über Al-Bukhari und Muslim. Diejenigen, die einzelne Hadithe bei den beiden kritisierten, sind sehr wenige. Und die Hadithe von Al-Bukhari und Muslim gelten nicht allein deshalb als authentisch, weil sie, Bukhari und Muslim, sie, also diese Hadithe, überliefert haben, sondern weil sie auch von zahlreichen anderen Gelehrten und Hadith-Überlieferern überliefert wurden. Das ist ein sehr wichtiger Satz für uns heute. Für die Islamkritiker, die Schiiten, diese Koraniten und so weiter. Sie sagen, ja, warum nehmt ihr Bukhari und Muslim? Bukhari und Muslim kann doch Fehler machen. Bukhari und Muslim war nicht der Erste, der gesagt hat, dass dieser Hadith authentisch ist. Es gibt noch andere Gelehrte. Er sagt, Bukhari und Muslim sind nicht authentisch, weil Bukhari gesagt hat, es ist authentisch, sondern sie sind authentisch, weil die anderen Gelehrten gesagt haben, dass diese Hadith authentisch sind. Nur was hat Bukhari gemacht? Er hat alle Hadithe, über die andere Gelehrte gesagt haben, dass sie authentisch sind, hat er gesammelt. Das ist seine Meisterleistung gewesen. Das heißt, hätte Bukhari und Muslim, wären sie nicht am Leben gewesen, gäbe es noch nie im Leben Bukhari und Muslim, dann wären diese Hadithe so trotzdem authentisch. Durch Ibn Ma'in, durch Ahmad ibn Hanbal, durch Sufyan al-Thawri, durch irgendjemand anderen. Al-Bukhari und Muslim, wir sagen nicht, dieser Hadith ist authentisch, erst seit Bukhari und Muslim. Nein, schon vorher. Wann ist Al-Asr? Okay, haben wir noch ein bisschen. Also, diejenigen, die einzelne Hadithe bei den beiden kritisierten, sind sehr wenige. Und das ist ja der springende Punkt. Das zeigt, wenn einige Gelehrte ein paar Hadithe kritisiert haben bei Bukhari und Muslim, heißt das, die Hadith-Wissenschaftler haben ihnen blind gefolgt? Nein. Haben die einfach gesagt, Bukhari, Allah, dein Name hört sich super an. Alles klar, ich glaube dir. Nein. Oder Allahu Akbar, Muslim. Muslim, khalas, du sagst, was du sagst, stimmt. Nein, sondern komm mal her. Zeig mal deine Hadithe. Das heißt, diese Hadithe wurden geprüft vor Al-Bukhari, in der Zeit von Al-Bukhari und nach Al-Bukhari. Und wenn einige dann gesagt haben, da ist doch was faul hier, da ist doch ein Fehler hier, heißt das, sie haben leichtsinnig, sind sie mit diesen Sachen umgegangen? Ganz im Gegenteil, sie haben wirklich bis ins Detail es geprüft. Diejenigen, die einzelne Hadithe bei den beiden kritisierten, sind sehr wenige. Und die Hadithe von Bukhari und Muslim gelten nicht allein deshalb als authentisch, weil sie überliefert haben, sondern weil sie auch von zahlreichen anderen Gelehrten und Hadith-Überlieferern überliefert wurden, deren Zahl nur Allah kennt, also unzählige. Keiner von beiden hat einen Hadith allein überliefert. Vielmehr wurde jeder Hadith bereits vor ihnen, zu ihrer Zeit und nach ihnen von vielen Gruppen überliefert. Selbst wenn Al-Bukhari und Muslim nicht existiert hätten, hätte dies der Religion nichts genommen. Denn diese Hadithe wären weiterhin mit Überlieferungsketten vorhanden gewesen, die den Zweck erfüllen, ja mehr als das. Wenn wir also sagen, überliefert von Bukhari und Muslim, so ist dies wie unsere Aussage, überliefert von den 7 Koranlesern, Qiraat Saba, Lesarten. Er sagt, obwohl der Koran durch vielfache Überlieferung weitergegeben wurde und nicht auf diese 7 beschränkt ist. Der Koran wurde doch nicht erfunden von diesen 7. Der Koran, den gab es schon vorher. Aber diese 7 waren jene, die es verbreitet haben, diese Lesart. Ebenso haben die Hadith-Gelehrten bei der Einstufung der Authentizität nicht Al-Bukhari und Muslim blind gefolgt. Vielmehr war der größte Teil dessen, was sie beide als authentisch einstuften, bereits vor ihnen bei den Imamen der Hadith-Wissenschaft als authentisch anerkannt und akzeptiert. Ebenso zu ihrer Zeit danach. Dann machen wir inshallah hier einen Halt und nach dem Gebet inshallah ta'ala geht es weiter. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.